fängt darauf Mattael an zu reden, und seine Worte lauteten also: Liebe Freunde und Brüder, ich weiß es zwar nicht, wie ich dazu kam, dass ich zuweilen schon von meiner frühesten Jugend an Geister habe sehen und mich mit ihnen sogar besprechen können, was denn auch ein Hauptgrund war, demzufolge ich so ganz eigentlich in die Mauern des Tempels trat. Denn man sagte mir, dass darin die mir oft schon sehr lästig gewordenen Geister keine Gewalt mehr über mich haben würden, und ich würde von da an auch keine mehr zu Gesichte bekommen. Nun, das war richtig und ganz in der Ordnung. Denn als ich des Tempels gebenedeite Kleider anzog, war es mit meinem Geistersehen völlig zu Ende. Wie und warum, das könnte ich nicht angeben, aber es ist vollkommen wahr und richtig. Obwohl ich aber von dieser Plage durch die Mauern und durch die Kleider des Tempels befreit worden bin, so wussten sich aber die Geister dennoch auf eine andere Art zu rächen. Mein nachheriges, furchtbares Besessensein war sicher eine sehr leidige Folge davon. Das Weitere jenes meines höchst bedauerlichen Zustandes ist bekannt, und ich brauche darüber kein weiteres Wort mehr zu verlieren. Aber aus meinem früheren geisterseherischen Zustande ist mir noch so manches bekannt, und wenn ich hier einige Züge daraus nun zum Besten aller meiner nunmaligen Freunde und Brüder gebe, so glaube ich wenigstens bei dieser Gelegenheit, ihnen auch einen kleinen Dienst zu erweisen. Als ich erst so ungefähr 7 oder wohl etwa schon 8 Jahre alt war, da starben an einer pestartigen Epidemie plötzlich 5 Menschen. Es waren das des Nachbars Weib, 2 der älteren Töchter und 2 sonst ganz gesunde Mägde. Merkwürdig war es, dass an dieser sonderbaren Epidemie nur lauter Erwachsene und sonst sicher ganz kerngesunde Mägde und Weiber verstarben. Als in des Nachbars Hause aber das Weib erkrankte, während schon den Tag vorher die 2 Töchter und die 2 Mägde den Tod erlitten, kam der Nachbar voll Verzweiflung vor lauter Trauer zu uns und bat uns inständigst, ihm beizustehen und womöglich sein Weib dem Tode zu entreißen. Denn mein Vater, in der Nähe Jerusalems eine recht schöne Besitzung habend und zumeist daselbst wohnend, war zur Not auch ein Arzt, und es war darum desto mehr eine Art Pflicht, dem Rufe des unglücklichen Nachbarn zu folgen. Dass ich da nicht daheim bleiben durfte, werdet ihr aus dem Umstande leicht entnehmen, dass ich dem Vater nicht selten ganz gute Heilmittel angeben konnte, weil mir solche meine Geister nicht selten offen und treuherzig anzeigten. Mein Vater meinte ganz zuverlässig, dass ich im Hause des Nachbarn mit Geistern zusammenkommen werde, die mir zur Heilung der todkranken Nachbarin etwas ansagen würden. Und so ward ich denn nolens volens mitgenommen. Mein Vater hatte sich auch nicht geirrt. Und ich bekam wirklich eine Menge Geister, sicher gute und schlechte durcheinander, zu Gesichte. Aber mit dem Anraten irgendeines heilenden Mittels hatte es diesmal seine geweihten Wege. denn ein großer Geist mit einem lichtgrauen Faltenkleid angetan, sagte zu mir, als ich ihn nach dem Wunsche meines Vaters um ein Heilmittel anging: Sieh hin auf die Verscheidende. Ihre Seele entsteigt ja bereits ihrer Brustgrube, die der gewöhnliche Ausweg der Seele aus dem Leibe ist. Ich besah mir nun die Sterbende näher. Aus der Brustgrube erhob sich wie ein weißer Dunst, breitete sich über der Brustgrube immer mehr aus und wurde auch stets dichter. Aber von irgendeiner menschlichen Gestalt merkte ich lange nichts. Als ich das so etwas bedenklich betrachtete, da sagte der lichtgraue große Geist zu mir: Sieh nur zu, wie eine Seele ihr irdisches Wohnhaus für immer und ewig verlässt. Ich aber sagte: Warum hat denn diese scheidende Seele keine Gestalt? Während doch ihr, die ihr auch pure Seelen seid, ganz ordentliche Menschengestalten habt, sagte der Geist: Warte nur ein wenig noch. Wenn die Seele erst ganz aus dem Leibe sein wird, wird sie sich schon ganz fein zusammenklauben und wird dann auch recht schön und freundlich anzusehen sein. Während ich solchen Dunst über der Brustgrube der Kranken sich immer mehr ausbreiten und verdichten sah, lebte der Leib noch immer und stöhnte zuweilen wie jemand, der von einem schweren Traume geplagt wird. Nach etwa dem vierten Teile der Zeit einer römischen Stunde schwebte der Dunst in der Größe eines 12-jährigen Mädchens etwa 2 Spannen hoch über des sterbenden Weibes Leib und war mit dessen Brustgrube nur noch durch eine fingerdicke Dampfsäule verbunden. Die Säule hatte eine rötliche Färbung, verlängerte sich bald und verkürzte sich auch wieder dann und wann, aber nach jedesmaligem Verlängern und abermaligem Verkürzen ward diese Dampfsäule dünner und der Leib trat während der Verlängerungen stets in sichtlich schmerzhafte Zuckungen. Nach etwa 2 römischen Stunden der Zeit nach ward diese Dampfsäule von der Brustgrube ganz frei und das unterste Ende sah aus wie ein Gewächs mit sehr vielen Wurzelfasern. In dem Augenblick aber, als die Dampfsäule von der Brustgrube abgelöst ward, bemerkte ich 2 Erscheinungen. Die erste bestand in dem völligen Todwerden des Leibes und die andere darin, dass die ganze weißneblige Dampfmasse sich in einem Augenblick in das mir nur zu wohlbekannte Weib des Nachbarn umwandelte. Also gleich umkleidete sie sich mit einem weißen, faltenreichen Hemde, grüßte die umstehenden freundlichen Geister, fragte aber auch zugleich deutlich, wo sie nun sei und was mit ihr vorgegangen sei. Auch verwunderte sie sich gleich höchlichst über die schöne Gegend, in der sie sich nun befinde. Von der Gegend aber nahm ich selbst nirgends etwas wahr. Ich fragte darum meinen großen Lichtgrauen, wo denn die so schöne Gegend zu sehen wäre. Da sagte der Geist: Diese kannst du aus deinem Leibe heraus nicht sehen, denn sie ist nur ein Produkt der Lebensfantasie der Verstorbenen und wird erst nach und nach in eine größere und gediegenere Realität übergehen. Mit diesen Worten ward ich abgefertigt, und der Geist redete darauf in einer mir ganz unverständlichen Zunge. Er muß aber der nun freien Seele etwas sehr Angenehmes gesagt haben, weil sich darauf ihr Angesicht gar so aufgeheitert hatte. Merkwürdig aber kam es mir vor, dass die nun freie Seele sich gar nicht mehr darum zu kümmern schien, was da mit ihrem früheren Leibe geschehen ist. Sie unterhielt sich sichtlich gleich sehr gut mit den Geistern, aber alles in einer mir ganz fremden Zunge. Mit der Weile wurden auch die beiden verstorbenen Töchter und die beiden Mägde herbeigeführt und grüßten ihre frühere Mutter und Herrin mit aller Freundlichkeit, aber nicht als wären die ersten beiden ihre Töchter und die anderen beiden ihre früheren Dienstmägde gewesen, sondern als echte, wahre, gute Freundinnen und Schwestern. Und zwar in einer mir fremden und ganz unverständlichen Zunge. Keine aber schien sich im geringsten um ihren früher doch sicher sehr in Ehren gehaltenen Leib zu kümmern. Auch schienen sie niemanden von uns noch Sterblichen wahrzunehmen. Merkwürdig war es, dass die Seele des eben verstorbenen Weibes gleich nach dem Austritte aus dem Leibe wohl noch ganz gut Hebräisch ihre Freude über den Anblick der schönen Gegend zu erkennen gab, als sie sich aber gewisser Art mehr gesammelt und kondensiert hatte, bediente sie sich einer Sprache, die meines schwachen Wissens nun wohl auf der ganzen Erde und unter allen ihren sterblichen Menschen nirgends bestehen dürfte. Ich wandte mich darum wieder an meinen Lichtgrauen und fragte ihn: Was ist das, was nun die fünf neu in eurem Reiche Angekommenen miteinander besprechen und in welcher Zunge? Sagte der Lichtgraue: Was du doch für ein neugieriger Knabe bist. Sie reden ja eben deinetwegen, diese eigene Geisterzunge, weil sie von dir nicht verstanden werden wollen. Denn sie wissen und fühlen es genau, dass du hier weilest, als einer, der aus seinem Leibe die Geister sehen und sprechen kann, gleich einem Birmanen in Hochindien. Sie wissen und fühlen es auch, dass ihre Leiber noch hier sind. Aber diese kümmern sie nicht mehr, als wie dich ein alter Rock, den du als gänzlich zerrissen weggeworfen hast. Du dürftest ihnen nun alle Reiche der Welt mit der Aussicht auf ein 1000 Jahre langes Leben voll Gesundheit bieten, so würden sie doch nimmer in ihre Leiber zurückkehren. Das aber, was sie miteinander reden, würdest du nicht verstehen und wäre es auch in deiner Zunge. Denn sie sehen nun eben in dieser Zeit, dass der große Verheißene bereits als Mensch, wenn schon noch erst als ein zartes Kind, in der materiellen Welt sich befindet. Wenn du ein Mann bist, wirst du ihn erkennen. In Galiläa. Das war der ganze Bescheid, den mir der Lichtgraue ganz artig und freundlich hatte zukommen lassen. Es war das gewiss eine sehr denkwürdige Erscheinung, die ich damals als ein Knabe ebenso wahr und lebendig geschaut habe, wie jetzt euch alle. Und dass der Lichtgraue keine Unwahrheit mir aufgetischt hatte, davon liegt der Beweis darin, dass ich nun dich, o Herr, wirklich in Galiläa gefunden habe. Also wie der Lichtgraue es mir angesagt hat. Ich möchte nun nur das ein wenig mehr erläutert haben, warum die Seele im Moment des Scheidens als ein Dunst der Brustgrube entsteigt und warum nicht gleich als eine ausgebildete Menschenform, Herr, du Liebevollste, du allweisester Meister alles Lebens, möchtest du uns darüber wohl eine Erklärung geben?